Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Zum ersten Mal im neuen Jahr melden wir uns. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch wieder an meiner Seite der Tobias Ruf von Chiemgau 24 in Rosenheim. Grüß dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen und allen noch ein frohes, gesundes und glückliches neues Jahr. Dir natürlich auch, mein Lieber.
Danke, danke, voll am 8. Jänner kann man das schon noch sagen, das passt.
Ich habe jetzt gehört, laut Knigge bis Mitte Januar darf man.
Aha, 15. Was ist Knigge?
Der Knigge ist der in Deutschland der der Verhaltensratgeber.
Das so, ist also, bei uns der Ellmeyer. Ja, okay, okay,
na, schau, cool. Dann muss man im Ellmeyer nachschauen, aber im deutschen Knigge haben wir noch ein paar Tage Zeit. Können wir sogar nächste Woche nochmal ein frohes Neues.
Der Benimmpapst, ja, sehr gut. Okay, cool.
So schaut's aus.
Ja, du Tobias, ich fahre heute in der Nacht in einer Minicabin mit dem Zug. Kennst du Minicabin? Sagt dir das was? Kennst du die? Also so Nachtzüge. Das sind jetzt, die ÖBB hat da neue Nachtzüge. Also normal hast du ein Abteil, einen Liegewagen, wo bis zu 6 Pritschen, Betten sozusagen drin sind und du teilst es halt. Und jetzt haben sie in der neuen Generation von Nachtzügen so Minicabins eingeführt, die man sich so vorstellen kann wie Kojen, die du abschließen kannst und du bist allein in so einer fast schon Röhre. Ich fahre jetzt das erste Mal damit und bin schon gespannt, wie das ist, ja. Und warum erzähle ich das hier in einem Ski-Weltcup-Podcast? Weil ich nach St. Anton fahre. Ich freue mich schon sehr. Speed-Wochenende steht dort an bei den Frauen. Ich werde mir die Linze Won mal von näher anschauen. Und es ist überhaupt, bin ich draufgekommen, mein erstes Speed-Rennen von vor Ort überhaupt. Ich war noch nie bei einem, fast schon peinlich, das zu sagen, nach so vielen Jahren. Aber es hat sich noch nie ergeben. Und ich freue mich sehr drauf. Ja? Ich werde dann berichten, auch dir, wie es in der Minicabin war. Aber ich stelle es mir ganz cool vor. Vor allem, wenn du alleine im Nachtzug herumreist, ist es ganz angenehm. Aber du warst die letzten Tage und Wochen mit was ganz anderem beschäftigt. Und deswegen haben wir uns auch jetzt erst zum ersten Mal gemeldet mit einer neuen Folge. Du warst bei der Vier-Schanzentournee. Tobias, erzähl, wie war's?
Genau, das ihr Hörer kennt es ja von den letzten Jahren, zwischen den Jahren, habe ich immer leider keine Zeit für diesen schönen Podcast hier, weil die Vier-Schanzentournee, wie war's? Also, mega krasses sportliches Event. Also, ihr werdet sicher mitgekriegt haben, dieser Dreikampf an der Spitze zwischen den drei Österreichern, völlig irre. Dieses Finale, jetzt heute ist der Mittwoch, der 8., das noch zur Info. Dieses Finale vorgestern, das werde ich so schnell nicht vergessen. Also, fahre jetzt echt seit vielen Jahren hin und gezielt auch natürlich immer Bischofshofen, weil dort dann der Gesamtsieger gekürt wird. Aber so eine Spannung, so eine Atmosphäre, so eine völlig verrückte Entscheidung, na, das hast du nicht oft. Und ja, da werde ich sehr, sehr lange dran denken. Was wirklich gut war, das Wetter. Wir hatten in diesen 8, also 4 Qualifikationen, 4 Wettbewerbe, Sonne, trocken, Wind hat nicht den großen Einfluss genommen, also das haben wir natürlich auch schon ganz anders erlebt. Und was mir besonders gut gefällt und was auch ein kleiner Transfer in Richtung Alpiner Ski-Weltcup ist, weil auch da sehen wir ja wirklich einen positiven Winter. Es war überall weiß, es war überall winterlich. Also ich war auch schon bei den 4 Tourneestationen unterwegs und da war von Winter keine Spur. Und das war in diesem Jahr erfreulicherweise tatsächlich anders.
Was ich mich gefragt habe, warum haben sie in Bischofshofen dann so einen grünen Kunstrasen bei der Anlaufspur, das so ausschaut, als ob es da nicht winterlich ist, ja? Irgendwie ist es komisch, ja, das Erscheinungsbild. Ich hätte das noch weiß eingesprüht, ja, damit es ein bisschen mehr. Wir kennen es ja sogar, ich war ja in Peking, da haben sie ja sogar extra neben der Schanze ein bisschen beschneit noch, damit da nicht Felsen sind, sondern damit es weiß ausschaut. Und wenn du dann aber Vogelperspektive gesehen hast, hast du gesehen, da ist alles brach, da gibt es einfach nie Niederschlag. Naja, das hat mich gewundert. Ja.
Genau. Na, also von daher sportlich top. Ganzes Umfeld, ganze Umgebung. Das Event ist ja eh eine Sensation. Und durch die Erfolge der Österreicher, also die deutschen Stationen, Oberstdorf ist immer ausverkauft, Garmisch war es dann auch. Und durch die Erfolge der Österreicher hat man überall volle Hütte, beste Stimmung, bestes Wetter. Also das war wirklich Werbung fürs Skispringen. auch wenn es aus deutscher Sicht sportlich sehr, sehr dünn im Ende des Tages auch, ausfällt. Aber mei, das gehört dazu. Umso stärker und bemerkenswerter war die Performance der Österreicher. Ja, und da habe ich mir schon auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Wer dominiert denn wo? Jetzt gerade unsere drei Länder, die wir gezielt abarbeiten. Und da ist es für Österreich tatsächlich schon auch wichtig, dass man für den Gesamtverband, dass man hier wieder eine Sportart hat, in der man im Endeffekt wirklich die Vormachtstellung innehat. Weil es war über einige Jahre der alpine Skisport. Da sind die Schweizer längst vorbeigezogen und auch nachhaltig vorbeigezogen. Also kann mir sehr schwer vorstellen, dass es zeitnah nochmal zugunsten der Österreicher kippen wird. Und umso wichtiger ist da wirklich eine herausragende Sportart zu haben, in der man absolut on top ist. Und ja, das ist Österreich gut gelungen. Und mal, dass ein Schweizer sogar noch vor dem besten Deutschen in der Gesamtwertung im Skispringen ist, das hätte ich mir vor dieser Saison auch nicht erträumen lassen. Und zeigt, dass es in Deutschland Probleme gibt und zeigt, dass man auch als Einzelkämpfer, wie es Gregor Deschwanden in der Schweiz ist, der es wirklich nicht leicht hat. Also infrastrukturell gibt es da zahlreiche Nationen, in denen du viel besser deinem Sport nachgehen kannst. Aber in auch schon etwas höherem Alter springt Gregor Deschwanden in der Form seines Lebens und hat dafür gesorgt, dass es hier auch Schweizer Lichtblicke gibt. Jetzt geht die Biathlon-WM in die Schweiz. Also da ist man gerade tatsächlich relativ oben auf und angeführt natürlich über das Flaggschiff Ski Alpin wächst dann eine bisschen breitere Basis heran und das ist sehr erfreulich für Swiss Ski. Und ja, gut, Deutschland muss halt jetzt langsam ein bisschen schauen. Ja, also da brennt's an ein paar Ecken. Im Rodeln kommt jetzt ihr Österreicher auch daher und wollt uns da die Vormachtstellung so ein bisschen streitig machen. Im Bobsport sind wir noch ganz vorne, aber ansonsten wird es an einigen Stellen echt ein bisschen schwierig. Also ja. Da ist der Deutsche Skiverband schon gefragt und da muss man sich überlegen, wohin die Reise geht. Und man merkt auch innerhalb der Presse, dass es gerade in den deutschen Medien unruhiger wird. Ja. Habe auch die Zeit dort genutzt. Man sitzt und wartet natürlich viel. Man baut immer zusätzliche Stunden ein, die man auch in Staus oder sonst wo verlieren könnte. Deswegen, wenn alles glatt geht, hat man viel Zeit zum Reden und habe auch mit der Presseabteilung Deutscher Skiverband, wir haben ein bisschen über Ski Alpin gesprochen, weil der Ralf Eder, der ist verantwortlich einmal für Alpin, einmal für Skispringen. Das heißt, der war bei der Tournee auch dabei. Und ja, in der Kritik, also im Kollektiv, ist es für diese deutsche Mannschaft. Du hattest es ja in der letzten Folge mit Simsim. Eine sehr schöne Folge übrigens, da noch. Habe ich sehr, sehr gerne gehört. Und da hattest du ja noch erwähnt, diese Kreuzbandverletzung von Alex Schmid. Danke dafür, dass du es erwähnt hast. Und da haben wir schon auch gesagt, also boah, das Alpine-Team hat es richtig gebeutelt jetzt in letzter Zeit. Und da ist man tatsächlich auch relativ entspannt und sagt, ja, wenn du so viel Pech hast, dann muss man da mit dem Gesamturteil natürlich auch ein bisschen defensiver und vorsichtiger sein, aber nichtsdestotrotz muss man über ein paar Dinge sprechen und genau das können wir jetzt machen, lieber Lukas. Und
sehr gut, ja.
Ja.
Ich hab gehört, und vielleicht ist das jetzt für unsere Kollegen vom Blick und dem Podcast mit dem schönen Namen Après-Ski relevant. Ich habe gehört, in Saalbach wollen Sie jetzt kurzerhand auch noch einen zusätzlichen Wettkampftag einführen. Sie bauen dort eine Schanze, eine ganz neue, innerhalb von kürzester Zeit. Das ist natürlich möglich. So was organisieren Sie ganz schnell und dann gibt es auch noch einen zusätzlichen Wettkampf, Hillsize, so 135 Meter und damit dann auch noch mal mehr Erfolge zu feiern sind. Ja, wäre ganz gut.
Und dann machen wir aber auch eine Konkurrenz bei der Damen, da führt nämlich Katharina Schmid den
Gesamt. Ah ja, na, sicher.
Klar. Dann schnappen wir uns auch noch was. Ja?
Eva Pinkelnick hat das letzte Springen da auch gewonnen in Villach, also schaut ganz gut aus. Na, du kannst ja auch noch erinnern an den Schmäh, den ich gemacht habe mit Vincent Griechmeier, dass der jetzt in Wales, hat uns übrigens auch jemand geschrieben, in Wales gibt es gar keine Kunstuni. Ja, genau, völlig richtig. Deswegen habe ich Wales auch ausgewählt und es hat uns der Michael geschrieben, Er hat uns einen Screenshot geschickt von der Blick-Homepage, wo dann steht, Weltmeister denkt an Rücktritt. Und es ist ein Foto von Vincent Griechmeier dabei. Und das war wirklich ein, zwei Tage nach unserer Folge damals. Ist leider hinter der Paywall. Sowohl der Michael als auch ich haben kein Blick-Abo. Noch nicht, möchte ich sagen. Aber es war ein schöner Zufall. Also mich hat das sehr gefreut. Danke, Michael, der mal da in den Weihnachtsfeiertagen, der uns da geschrieben hat. Na, herrlich. Kommen wir zum Ski-Alpin, würde ich sagen. Und ich würde gern, kannst Gregore liegt jetzt auch schon ein paar Tage zurück. Es war natürlich der Sieg von der Sarah Hector auf diesem eisigen Hang, den sie da irgendwie auch viele an das Rennen aus der vergangenen Saison an Jasna erinnert hat, wo sie auch so überzeugend gewonnen hat. Also Sarah Hector hat diesen Riesenslalom gewonnen und Srika Jutic den Slalom, aber vielleicht gehen wir es heute ein bisschen anders an, weil wir eben auch uns schon länger nicht gehört haben. Und den ersten Punkt, den ich mit dir besprechen will, Tobias, oder zumindest kurz ansprechen will, ist der Cyprien Sarrazin. Er ist in Bormio im Abschlusstraining schwer gestürzt und ich mache mir persönlich sehr große Sorgen. Also ich weiß nicht, ich bin da irgendwie noch mehr investiert, weil ich den Sölden getroffen habe, habe ein Interview für den Standard gemacht und das ist dann irgendwie, dann kennst du das wahrscheinlich eh auch, wenn man dann mal eine Geschichte mit einem Sportler, einer Sportlerin gemacht hat, dann verfolgt man das natürlich noch viel mehr, auch in den Tagen und Wochen danach, wie es denen so geht. Und plötzlich ist da irgendwie überhaupt nichts mehr sicher. Es heißt, dass es jetzt eine monatelange Reha braucht bei ihm. Also dürfte wirklich schwere Kopfverletzungen gehabt haben. Ist ja sogar in Italien operiert worden, weil da der Druck aufgrund von Einblutungen im Kopf, im Gehirn zu groß wurde. Ist ja dort auch gleich operiert worden, ist mittlerweile überstellt worden nach Frankreich und ich persönlich lese da recht wenig Positives heraus, weil ich denke mir, da ist eben nur die Rede davon, dass es jetzt viele Monate brauchen wird und ich denke, der, ja, Blödsinn da natürlich Mut zu maßen, aber der wird in den kommenden Wochen um ein geregeltes Leben kämpfen und da redet man noch überhaupt nicht von Skifahren, sondern einmal, dass der wieder auf die Beine kommt im wahrsten Sinne und dass der ja wieder gesund wird. Also ja, ich weiß ja nicht, wie du das miterlebt hast, ob du dazu auch noch irgendwas sagen willst. Das ist eh ohnehin schwer, irgendwas noch dazu zu sagen. Aber ja, es ist wieder ein Zeichen für mich auch gewesen. Es kann natürlich wurscht wen treffen in diesem Sport. Es geht so schnell ein Schwung, eine Kurve, die man nicht richtig nimmt und es kann ganz übel enden und das hat auch wieder die Gefahren dieses Sports vor allem in der Abfahrt gezeigt. Ja,
ja, kann ich eigentlich nichts ja. mehr ergänzen. Alles ja. Gute, erstmal, wie du sagst, erstmal wieder ins normale Leben zurückzukehren und was dann noch kommt, ja. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig, aber nee, du hast alles gesagt.
Ja, kommen wir vielleicht dann wirklich zur Srinka Jutic, die am Wochenende den zweiten Slalom in Folge gewonnen hat und du hast mir geschrieben auf WhatsApp, wow, ist die abgezockt. Du warst da, glaube ich, gerade sogar in Bischofshofen oder hast ein Auge auf Bischofshofen gehabt am Sonntag während der Quali und hast das Rennen aber trotzdem auch mitbekommen und man muss mittlerweile ganz klar sagen, also dieser Materialwechsel auf Atomic, den sie gemacht hat, obwohl sie ja gute Resultate auch schon im vergangenen Winter hatte, der hat gut geklappt, exzellent geklappt. Sie wurde ja da irgendwie auch ein bisschen quasi als Zuarbeiterin für Michaela Schifrin geholt, beziehungsweise haben sie sich das so vorgestellt, dass das eine gute Symbiose sein könnte, ein sehr ähnlicher Fahrstil von den beiden. Und ich denke mir jetzt, ohne da irgendwie involviert zu sein, aber eventuell sind da jetzt auch noch ein paar mehr Ressourcen frei geworden, weil eben Michaela Schifrin gerade nicht Rennen fährt oder Rennen fahren kann, beziehungsweise zumindest, dass der Fokus dann natürlich von so einer großen Skimarke, wenn es in technische Rennen geht bei den Frauen, auch mehr auf das Srinka Jutic liegt. Ich habe ja mit ihr auch geredet vor der Saison, könnt ihr euch vielleicht auch nochmal anhören, wenn ihr wollt, in den vorangegangenen Folgen. Und ja, Tobias, sie führt im Slalom-Weltcup, sie führt aber auch im Gesamtweltcup aktuell. Dort sehe ich sie, wie auch Camille Rast, derzeit auch nicht als Favoritin. Die Srinka Jutic fährt zwei Disziplinen. Ich sehe da gut Berami und Brignone, die fahren einfach noch eine dritte Disziplin. Das wird sich auszahlen über den Verlauf, obwohl die doch auch schon mehr als 100 Punkte hinten liegen. Also es ist gar nicht so, es wird auch ein Zeitteil brauchen. Aber wir haben jetzt bei den Technikrennen, bei den Frauen, schon die Hälfte erledigt von dem Winter. Und Speedrennen haben wir eigentlich erst zwei Wochenenden erst drei Rennen gesehen und jetzt drei Speed-Wochenenden in Folge bei den Frauen. Für mich ein bisschen verwunderlich. Kann man das nicht auch besser verteilen? Jetzt sehr viel geht's auf Schlag auf Schlag. Aber ja, was sind so deine Gedanken zu Srinka Jutic und zu diesem, ja, zu diesem Wettkampf auch an der Spitze, weil sich irgendwie da auch durch die Verletzung von Michaela Schifrin vielleicht ein paar Chancen auftun?
Da geht sicherlich ein Fenster auf, absolut. Wie du sagst, Mai, durch die ein bisschen, ja, auch, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, die Verteilung im Weltcup, ist das jetzt natürlich erstmal nur ein Zwischenergebnis. Aber der Kampf wird super eng und super spannend. Also, da mischen einige mit. Und ob du zwingend drei Disziplinen brauchst, das will ich noch sehen. Also, eventuell, wenn du zwei Disziplinen auf hohem Niveau hast, könnte ich mir vorstellen, dass auch zwei reichen. Weil diese Ansage, du brauchst mindestens drei, liegt natürlich auch daran, dass du eine Schifferin hattest, die das immer als State of the Art vorgelegt hat. Und dass sie immer so weit vorne war, dass du gesagt hast, ja, um die zu schlagen, brauchst du im Endeffekt mindestens drei. Wenn sie aber nicht da ist, dann schauen wir es uns mal an. Jetzt gerade so eine Lara Gutberami, die absoluten Top-Resultate sind jetzt noch nicht dabei. Also jetzt hier im Riesenslalom haben wir sie auch gesehen. Also wenn sie da im Endeffekt mehr Punkte machen würde. Sofia Gocha hast du mir noch nicht erwähnt. Die ist Fünfte geworden in Kranjska-Gora im Riesenslalom. Und die Dame hat, glaube ich, meine ich mich erinnern zu können, auch noch zwei andere Disziplinen, die sie ganz gut kann.
Ja, stimmt. Ja.
Und ja, also da gibt es einige Namen, die spannend sind und die da mitmischen können. Und ja, mal schauen, was Lara Kulturi macht. Für die ganz große Kugel wird es noch nicht reichen, aber die stabilisiert sich jetzt hier echt auf hohem Niveau. Und da ist natürlich der Gesamtweltcup irgendwann das Ziel. Und das ist jetzt so eine erste Saison, wo man reingeht. Aber hey, klar, eine gesunde Michaela Schifrin ist mir immer lieber als eine verletzte Michaela Schifrin, aber ihre Abwesenheit bringt da natürlich schon einen hohen Spannungsfaktor und Spannungsbogen rein. Wie es aussehen würde, wenn sie fit wäre, wahrscheinlich eher, dass sie auf der Eins stehen würde, aber ist sehr interessant und sehr spannend und ja, ist die abgezockt, habe ich zu dir gesagt. Mei, Lukas, die ist 20 Jahre alt, die Srinka Ljutic. Was macht sie denn da? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und steht dann da oben, Wendy Holdener hat in ihrem zweiten Durchgang richtig einen rausgehauen. Es war eine echt brutale Fahrt von Wendy Holdener. Und sie war in ihrem Durchgang, war die Wendy Holdener die zweitschnellste. Und sie war noch mal 4 Zehntel schneller als Katharina Linsberger, die drittbeste Zeit da in den Hang gelegt hat. Und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, Holdener 1,03 Sekunden vor Anna Sven Larsson. Das ist ja eine fette Ansage. Die haut da unten und ich habe gedacht, okay, Holdener wird diesen Slalom gewinnen. Und ich glaube, sie hat sich auch gedacht, also, ja, wenn ich jetzt hier eine Sekunde zwischen mich und Platz 3 lege, dann sollte es sich doch heute bitte ausgehen. Ja. Steht die da oben, knallt wieder Bestzeit, einmal Bestzeit, erster Durchgang, ex aequo mit Wende Holdener. Und dann haut sie da nochmal 16 Hundertstel fährt sie schneller als Wendy Holdener. Ha, mit 20 Jahren auf so einer Piste. Du hast es gesagt, eisig, rutschig, hat schon die ein oder andere auch erwischt. Leider auch aus deutscher Sicht Lena Dürr. Und das dann so runterzubringen, in dem Alter, ja, Wahnsinn. Also, da wächst was heran. Oder was heißt wächst heran? Ja. Da ist was erwachsen, was die nächsten Jahre aber so richtig im Slalom richtig abräumen kann. Klar, es ist nie eine Garantie, dass sowas langfristig hält, aber sie bringt ja alles mit. Und sie die Entwicklung wird stärker, stärker, stärker. Und jetzt ist sie so weit, dass sie Rennen gewinnt und das auch in so einer Drucksituation. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und sie ist ganz klar eine Contenderin, eine Anwärterin auf die kleine Kugel im Slalom-Weltcup. Und da wird's richtig spannend. Also da wird es richtig abgehen noch. Weil da haben wir jetzt Rinka Ljutic 309 Punkte, Kamil Rast 305 Punkte, Wendy Holdener 265 Punkte und selbst eine Lena Dürr und eine Katharina Linsberger mit 235, 234 sind noch in der Range von unter 100 Punkten. Und selbst Michaela Schifrin hat 200 Punkte, Srinka Lutic hat 309 Punkte. Wenn, und Michaela Schifrin trainiert da jetzt wieder auch, hat man zumindest Bilder gesehen, ganz klar, wann sie zurückkommt. Weißt du irgendwas? Ich habe noch nichts
Nein, nein,
Konkretes
also
gehört.
man hat im Gym natürlich Videos gesehen, gell, von hier.
Ja,
Auf dem
ja.
Schnee habe ich es jetzt noch nicht gesehen, ja, aber genau.
Ja, und sie wird dann schon noch mal irgendwann zurückkommen und da freue ich mich drauf. Also das wird eine epische Geschichte. Da haben wir echt viele Anwärterinnen. Eine Deutsche ist mit dabei, Schweizerinnen sind zwei mit dabei, eine Österreicherin ist mit dabei. Auch wenn ich unsere deutschen und österreichischen Anwärterinnen da eher gerade in der Außenseiterrolle sehe, ganz ehrlich. Aber wird super spannend. Und Srinka Lutic, ja, führt das Ding jetzt erstmal an. Und das ist in dem Alter schon echt eine Ansage, gell?
Ich wollte dazwischen grätschen, wie du gesagt hast, ja, man braucht, vielleicht reichen eh nur zwei Disziplinen, und dann wollte ich sagen, hey, die Srinka Jutic, die hat aber nur eine Disziplin eigentlich. Und dann habe ich ganz vergessen, die war Zweite schon in Killington im Riesenslalom. Also da zählt sie natürlich auch zur Weltspitze. Da ist die Frage eben, um wirklich da Contenderin zu werden, muss sie natürlich da auch noch regelmäßig aufs Podium fahren, auch noch sehr, sehr bald. Aber ja,
Ja,
extrem,
große Kugel
extrem.
nicht bei
Ja,
Srinka
aber ich
Lutic.
bin
Aber
trotzdem jetzt, also du hast ja dann noch die Gottschalk ins Spiel gebracht, eigentlich ist das extrem spannend, weil da hast du ja jetzt wirklich fünf Namen, Gutberami, Gottschalk, was macht Schifrin, wenn sie zurückkommt und dann Lauf kriegt, hey, warum nicht? Gottschalk wird jetzt sicher Punkte gut machen, wenn da drei Speed-Wochenenden am Programm stehen, Brignone wird sie da auch noch vorschieben, also es ist schon ziemlich cool, ja. Also völlig offen für mich. Na, taugt man sehr. Und ja, na, herrlich.
Ich kann mir gerade schon auch echt vorstellen, dass eine Sofia Gotscha sich das schon auch genau anschaut und sieht, okay, da würde mal ein Fenster für mich aufgehen.
Ja.
Weil, ich meine, Brignone hat das Ding gewonnen, Lara Gutberami hat das Ding gewonnen, Schifrin sowieso. Jetzt ist die Chance,
Ja.
wäre da.
Ich werde sie versuchen, darauf anzusprechen in St. Anton. Dann wird sie mir sagen, Alter, schau auf den Kalender, es ist Mitte Jänner, was willst du von mir? Aber vielleicht kann ich ja doch was entlocken, ja. Schauen wir mal. Genau. Ja, wird kurz ein Update zum ÖSV geben, was sich so jetzt in Kranjska Gora, aber auch in Bormio und am Semmering getan haben. Es gab jetzt in Kranjska Gora ein bisschen Knatsch, also das ist ein bisschen offensichtlich geworden, über den Trainingsaufbau. Julia Scheib zum zweiten Mal in Folge Laufbestzeit im zweiten Durchgang. Ziemlich cool. Die hat davon gesprochen, dass zu wenig auf eisigen Pisten trainiert wird. Das haben die Trainer aus meiner Sicht ja persönlich genommen und ein bisschen zurückgewiesen, haben darauf verwiesen, dass Julia Scheib krank war und ein paar Trainings verpasst hat. Julia Scheib wiederum, 2 Tage nach diesem Riesenslalom, postet sie auf Instagram eine Story vom Training und macht drei Eiswürfel-Emojis dazu, damit auch ganz klar ist, sie trainiert da gerade auf einer vereisten Piste. Fand ich extrem lustig. Und der Spartentrainer stellt sich dann auch hin, wird darauf angesprochen, Riesenslalomtrainer beim ÖSV, und spricht dann von einer Schweinelähmung, die die Läuferinnen haben, die Österreicherinnen. Und ich frage mich in dieser Metapher von dem Trainer, wer sind denn da die Schweine? Und ich komme auf niemand anderen als auf die Fahrerinnen, die er damit meinen könnte. Und dann frage ich mich, okay, wo sind wir denn? Muss das sein? Also geht das nicht auch anders? Sehr, sehr komisch finde ich das. Aber ja, die Julia Scheib ist eine, die, auch wenn sie vielleicht nicht so wirkt, auf jeden Fall ihre Meinung sagt, sehr meinungsstark ist. Auch wenn das jetzt irgendwie, auch vor allem in den letzten Wochen ein bisschen, ja, habe ich uroft gehört, hey, warum lacht sie denn nicht mehr? Und ich denke mir immer, ah, spannend, wenn dann ausgerechnet bei einer Frau immer darum gebeten wird, dass sie ja schön in die Kamera lacht. Vincent Kriechmeier habe ich in dem Jahr auch noch gar nicht lachen sehen. Da sagt man das nicht so oft. Aber ja, Vincent Kriechmeier, gutes Stichwort. Erster Podestplatz in Bormio, ein kleiner Erfolg für ihn. Also da geht es vielleicht ganz leicht bergauf, aber der ist noch nicht dort, wo er sein will. Und ja, nochmal zurück zu den ÖSV-Technikerinnen. Es ist ein bisschen ein Krux mit den ersten Läufen. Die zweiten sind tendenziell besser. Es gab auch von Kathi Liensberger, ich glaube jetzt die drittbeste Laufzeit im Kranzkagora im Slalom. Und sie wissen es irgendwie generell nicht, warum. Vielleicht, also jetzt noch meine Vermutung von ganz weit außen, ohne da mitzuarbeiten und dabei zu sein. Vielleicht schaffen sie es nicht so gut wie die Konkurrenz, gleich zu Beginn das richtige Material zu wählen. Oder sie brauchen eben einfach ein bisschen Zeit, um sich auf einem Hang am Tag X auf diese Verhältnisse einzustellen. Sie brauchen eben ein paar Schwünge, die sie fahren auf diesem Hang, auf diesem Rennhang, sind im ersten Lauf noch nicht bereit oder fühlen sich noch nicht bereit, um diese Leistung zu bringen, was dann um die Mittagszeit im zweiten Durchgang eben schon klappt. Also irgendwie ist das jetzt auf jeden Fall ein Muster. Da fragen Sie sich alle, warum das so ist. Daran wollen Sie arbeiten, weil wenn der erste auch noch gut läuft, dann wird es sogar noch besser. Aber auch ein vierter Platz im Riesenslalom von Julia Scheib hätten wir Österreicher und Österreicherinnen am Anfang der Saison schon gern genommen. Also knapp am Podest vorbei. Sie wird auch in Saalbach, wenn sie fit bleibt, ja, Medaillenkandidatin sein. Und das ist sehr erfreulich aus meiner Sicht. Ja, genau. Tobias, auch wenn du bei der Tournee warst, gibt es beim DSV irgendwelche News, irgendwelche Trends, irgendetwas, das dir am Herzen liegt, jetzt von Kranjska-Gora, vielleicht aber auch von Bormio, Semmering, irgendwas, was du mitbekommen hast und uns mitteilen willst?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit Kranjska-Gora an. Ist natürlich nicht so optimal gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat. Also Riesenslalom, Lena Dürr fährt es wirklich gut. Sie hat es im zweiten nicht bestätigen können, was sie uns im ersten Lauf gezeigt hatte. Aber sie fährt es jetzt auch wieder relativ regelmäßig. Die lässt sich das ja vor der Saison immer offen, dass sie auch sagt, ja, sie schaut einfach, wie ist die Form, wie fit ist sie und ob sie Riesenslalom dann fährt oder nicht. Das entscheidet sie dann immer punktuell. Und ja, Stand jetzt hat ja super gut angefangen mit Sölden schon. Jetzt auch hier lag sie auf dem 18. Rang nach dem ersten Durchgang, fällt dann leider noch ein gutes Stück zurück im zweiten Durchgang, aber prinzipiell ja, ist sie 25. Emma Eicher wird 24. Also wir haben da jetzt endlich auch mal wieder zwei Läuferinnen, die in die Punkte kommen. Und eigentlich hat man sich erhofft, dass es irgendwie so eine Art eigenes Riesenslalom-Team sich langsam entwickelt. Da muss jetzt halt Lena aushelfen. Emma Eicher ist dann im Endeffekt eine, die ja alles fährt. Und auch da habe ich mal ein bisschen nachgefragt, wie ist denn der Plan mit Emma Eicher? Weil, kommen wir vielleicht mal zu ihr. Ja, es stehen halt schon wieder echt einige Ausfälle in der Liste. Es sind jetzt schon wieder vier Stück in dieser Saison. Sie war in Kranjska-Gora so gut im ersten
Ja,
Durchgang.
was war sie, fünfte sogar nach dem
Fünfte,
ersten?
ja.
Ja,
Und
Wahnsinn.
kommt dann auch in den zweiten Lauf super gut rein und zack, wieder vorbei. Scheidet wieder aus. Also, ha, vier Stück sind halt viel, gell? Dazu noch Sölden, wo sie sich nicht qualifiziert für den zweiten Durchgang. Also die Ds, die häufen sich schon wieder, die stehen schon wieder geballt da und hab gefragt, ja, macht man denn weiter jetzt mit dem Programm? Hieß es, ja, die Emma will und die Emma hat Lust und die ist fit genug und die zieht es durch und fährt es. Und ja, man wird punktuell mal schauen, wenn es super stressig und hektisch wird und sie nur ein Abfahrtstraining als Möglichkeit zum Beispiel hätte, dass man eventuell mal eine Abfahrt weglässt, weil sie ist einfach echt auch noch jung und fährt ein wahnsinniges Programm. Und wenn du das mit 26, 27, da reicht dir ein Training auf einer gewissen Abfahrtsstrecke. Das schaust du dir an und dann ab geht die Fahrt und los geht's. Und da will man bei ihr schon schauen, dass man das Ganze nicht zu sehr ausreizt. Aber ja, mein Semmering, achter Platz, gleichbedeutend mit der Liquin Moly WM-Norm. Ja, die hat sie, hatte die halbe Norm hatte sie eh schon in der Tasche. Jetzt hat sie die auch zugemacht. Mei, die würdest du sowieso mitnehmen. Ist ja am Ende des Tages immer noch ein Trainerentscheid. Aber da wäre ein Kranjska-Gora, wäre Top 5 auf jeden Fall drin gewesen. Also, das ist halt urschade und ja, es zieht sich leider geht dieser Trend weiter mit den vielen Ausfällen, den wir letzte Saison gesehen haben. Klar, jetzt sind wir erst im Januar. Mal schauen, wie es sich weiterentwickelt, aber das ist sicher ein Punkt, an dem man arbeiten muss. Sie war auch echt mega frustriert. Saß da im Auslauf an der Seite in Kranjska Gora und du hast gemerkt, so, ah, es fuchst sie selbst am meisten. Sie macht das natürlich nicht mit Absicht. Aber ja, sieht natürlich auch bei der Konkurrenz, gerade im Slalom, musst du voll ans Limit gehen. Und da sind wir vielleicht auch bei den Österreicherinnen nochmal so die Brücke, wenn das Selbstvertrauen halt nicht so groß ist und nicht so ausgeprägt ist, sagst du erstmal lieber, ja, ich bringe mich in eine ganz gute Ausgangsposition, bevor ich alles reinhaue und dann eventuell ausscheide. Ja, ist natürlich immer so ein bisschen zu, ein Zusammenspiel und deswegen ein bisschen schade. Ja, Lena Dürr, das ärgert sie natürlich auch. Passiert aber selbst im besten Mal, ja. Und du hast gesagt, eisig, rutschig. Und sie rutscht dann einfach weg. Ganz unscheinbar eigentlich, an der Stelle. Und ja, erwischt es dann sie. Großer Rückschlag im Kampf um die kleine Kugel. Ich glaube schon, dass sie da auch nach Schifrins Verletzung da schon natürlich auch hingeblickt hat. Sie ist ja noch in Schlagdistanz, aber da siehst du mal, was sie für Punkte hat liegen lassen. Also sie wäre da jetzt ganz vorne mit dabei, wenn sie in Kranjska Gora ein gutes Ergebnis erzielt hätte. Aber ja, sie hat ja am Semmering wirklich mit ihrem zweiten Platz ein tolles Ergebnis eingefahren. Also da sind wir im Endeffekt an der Spitze voll auf Kurs. Ja, DSV, jetzt stehen Sie an, die Wochen der Wahrheit. Es ist heute, Lukas, Mittwoch, der 8. Januar am Vormittag. Heute Abend sehen wir in Madonna einen Nachtslalom und damit beginnt eine lange, lange Reise für die Slalomfahrer. Weil jetzt scheppert's so richtig. Jetzt haben wir ein Event im Endeffekt, das andere jagt. Und ja, gerade bei Linus ist das schon echt richtungsweisend. Also, ich hoffe sehr, dass er heute Abend gut reinkommt. Das wird nämlich verdammt wichtig, weil die bisherigen Slalomresultate, dreimal keine Punkte. Er hat nur ganz am Anfang gepunktet. Siebter Platz ist natürlich auch nicht das, was er kann. Und er hat uns immer wieder in Teilzeiten gezeigt, wie gut und wie schnell er ist. Aber ja, er hat halt irgendwie gerade so ein bisschen den Fluch, dass er oft ausscheidet. Du hast es ja bei Manuel Feller zum Beispiel auch gesehen. Wir hatten das von Clément Noël phasenweise auch gesehen. Das passiert halt im Slalom immer wieder. Gerade wenn du so extrem ans Limit gehen musst, weißt du, ich kann nicht zurückziehen. Wenn ich zurückziehe, werde ich 15. Aber das sind ja alles Fahrer aus einer Kategorie, die Rennen gewinnen wollen und die auch schon Rennen gewonnen haben. Und da, ja, haben sie auch gesagt, ja, der Linus zieht sich jetzt gerade so ein bisschen zurück und geht so ein bisschen in sich und sammelt jetzt natürlich gerade mentale Energie. Skifahrerisch hat da alles drauf, aber er muss jetzt den Kopf wieder frei bekommen, weil Madonna, Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladming und dann steht schon die WM an. Also das sind super entscheidende Wochen für alle, die es mit dem Slalom halten. Und dann hoffen wir mal, dass er heute Abend gut reinkommt. Und dann werden wir sehen. Ich glaube, dass davon relativ viel abhängt, wie sich es auch die nächsten Wochen dann entwickeln wird. Ja, und mal durch die vielen Verletzungen und Ausfälle ist es ja eh relativ überschaubar jetzt geworden. Im deutschen Team beim Speed. Das hat mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung gegeben. Da war ich ja auch immer sehr kritisch und klar, da waren natürlich auch die Umstände nicht leicht mit den vielen Verletzungen, mit den Rücktritten, die wir auch gesehen haben. Aber dass ein Simon Jocher jetzt einen 13. Platz holt, ein Luis Vogt, der sehr jung ist mit 22 Jahren, dass der jetzt so richtig rein findet in diesen Weltcup. Na klar, noch nicht auf höchster Ebene, noch nicht auf allerhöchstem Niveau, das kann man auch noch nicht erwarten, aber er spielt jetzt schon wieder mit und ist schon wieder auch mit dabei und ja, deswegen sind das schon mal ganz ordentliche Entwicklungen. Andreas Sander, steht auf Ski. Da
Hey.
habe ich extrem, habe ich gezielt nachgehakt und man hat jetzt unser Stand, als wir auch seine Stimmen hier eingeblendet hatten, war ja, man sucht und sucht und findet irgendwie nicht und diese Zell mitochondriale Dysfunktion, was weiß ich, was es war, also diese extrem komplexe Ursachenforschung, warum hat er denn so massive Probleme mit seinem Immunsystem? Und da gibt es jetzt offenbar echt positive Nachrichten, dass man jetzt einen Therapieansatz gefunden hat, der wirklich hilft und der substanziell funktioniert und den man langfristig jetzt auch verfolgen will. Und ja, hobbymäßig ist er tatsächlich schon wieder, was heißt hobbymäßig, aber er ist wieder auf Ski gestanden. Klar ist er noch weit entfernt von regulärem Training, geschweige denn von Rennen, aber wer bis vor 2 Monaten circa nicht mal spazieren gehen konnte, für den sind
Ja.
das sehr positive und wirklich gute Nachrichten. Und deswegen alles in allem, ja, Licht und Schatten, aber ist in Ordnung. Sie haben es nicht leicht in der Saison. Also es ist nicht so, dass man vom Glück verfolgt ist. Und dafür machen sie es jetzt ganz ordentlich.
Ja, absolut. Ja, seitdem wir uns zuletzt gehört haben, also es gab ja schon die Premierensiege von Justin Merisier, der jetzt übrigens eine Wettkampfpause einlegen musste, weil er gesagt hat, seine Knie spielen nicht mit, ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Thomas Tumler hat natürlich seinen ersten Sieg in dieser Saison gefeiert, Kamil Rast sowieso, die haben wir auch schon hier erwähnt. Aber seitdem, Tobias, sind nochmal weitere dazugekommen. Es war Alexis Monet, der plötzlich die Abfahrt von Bormio gewinnt, also die Schweizer unfassbar gut drauf. Dann hatten wir Mattia Kasse, der in Gröden schon sein erstes Weltcuprennen gewonnen hat, bei seinem 200. Weltcup-Start, herrlich. Fredrik Möller ist auf einmal ein Sieger im Weltcup, also die Norweger auch da wieder bringen einen unfassbar schnellen Athleten an die Spitze. Zrinka Jutic sowieso, also das sind 7 neue Gesichter auf dem obersten Podest. Ich finde, das tut dem Ganzen irrsinnig gut, oder? Dem Weltcup, wir haben nämlich ganze Winter erlebt, vor allem bei der Frauenseite, wo sich quasi nichts getan hat. Und jetzt haben wir bei den Frauen 2, bei den Männern sind es sogar 5, ja, Premierensieger. Ja, ist das, ich stelle mir die Frage eh immer wieder, was macht eigentlich den Reiz aus? Sind es so unfassbare dominante Phasen wie von einer Serena Williams und dann schaut man der gern zu und schaltet mehr bei Tennismatches ein? Oder ist es eben dieses Unvorhersehbare, wo dann doch 10 Leute gewinnen können von mir aus und schaltet man dann ein? Was sind deine Gedanken dazu?
Naja, der Reiz ist schon, dass du vorher nicht weißt, wie es ausgeht. Also ich
Eben,
glaube,
gell?
dass das für die Leute schon reizvoller ist. Jetzt, klar, als Schweizer Skifan freue ich mich natürlich, ach, heute fährt der Odermatt. So war es zumindest die letzten Jahre. Kommt, setze ich mich mal aufs Sofa, hole mir schöne Motivation für den Tag, weiß, ich gehe hier eh gut gelaunt raus. Und ja, deswegen hat das natürlich absoluten Reiz, dass das natürlich auch einhergehend damit ist, dass du nicht weißt, so nach Startnummer 15 kann ich jetzt den Fernseher ausschalten. Früher war ja nach Rennläufer 30, war in den meisten Fällen, hast du gesagt, gut, haben wir Reporter ja auch schon angefangen, unsere Berichte, unsere Zusammenfassungen zu schreiben. Und auch da, klar, nicht auf jeder Strecke, nicht bei jeden Bedingungen, aber wenn ich jetzt hier alleine Bormio sehe, dass ein Marco Kohler mit einer Startnummer 30 Neunter wird, Hemetsberger mit der 37 Elfter, Simon Joche mit der 39 Dreizehnter. Und da gibt es noch einige Kandidaten, die mit hoher Startnummer da vorne reinfahren. Ist es doch durchaus reizvoll. Also das macht den Sport aus. Und ja, ein Alexis Monet, der Dritter wird mit Startnummer 27. Da ja, hat sich sein Teamkollege Stefan Rogentin, der zu dem Zeitpunkt Dritter war, sicher schon gedacht, ach schön, Stockerlplatz. Ja, dann kam der Alexi und dann hat sich das Ding nochmal gedreht. Also es tut dem Sport natürlich wahnsinnig gut.
Ja, was dem Sport nicht gut tut, sind die Verletzungen. Josua Mettler will ich hier noch erwähnen, weil er sich so schwer verletzt hat. Da ist nicht nur das Kreuzband kaputt, sondern auch Meniskus und Innenband. Und zwar in beiden Knien. Das ist ja, das stelle ich mir ja unfassbar, absoluten Horror vor, wenn du dann auch gar kein Bein hast, das du belasten darfst. Ja, alles Gute an dieser Stelle. Und dann eben die zwei großen Namen bei den Frauen, Michaela Schifrin und Petra Vlhová, die sind nach wie vor eben noch nicht auf Schnee. Schön langsam wird es auch eng, was die WM betrifft. Also vor allem bei der Petra Vlhová, denke ich mal, sie war am Semmering vor Ort als Zuschauerin, auch immer viele slowakische Fans dort gewesen, weil es so nah eben dran ist. Aber da machen wir jetzt schon Sorgen. Also wenn die noch immer nicht auf Schnee trainiert, dann das Gute ist vielleicht noch bei der WM, dass die Technikrennen zum Schluss kommen, dann hättest du vielleicht noch ein paar Tage mehr, aber das wird jetzt echt schon ein ganz enges Rennen, ein Wettkampf gegen die Zeit. Ja, bei der Michaela Schifrin sehen wir immerhin, dass sie ordentlich viechert im Gym, was ja, die hat sie ja überhaupt nicht bewegen können. Diese Verletzung im Bauchmuskel, wo sie da quasi ins Muskelgewebe rein sich den Stock gerammt hat, auch nochmal operiert worden, weil sie da Flüssigkeit gesammelt hat. Also die hat sie ja nicht mal vom Bett aufsetzen können, weil du da ja bei jeder Bewegung dieses Muskelpaket, das kann man bei ihr ruhig sagen, verwenden musst. Das schaut schon wieder deutlich besser aus. Aber ja, eben auch noch nicht auf Schnee. Das wird natürlich nicht so lang dauern, bis sie sich gut fühlt auf dem Schnee. Aber trotzdem, wäre natürlich schade, eine WM ohne die zwei Namen. Ja, auf der anderen Seite bringt es vielleicht wieder mehr Zufall rein in die Geschichte, oder ja, gibt es dann neue Weltmeisterinnen? Ja,
Ja, also
genau.
so oder so. Also ich glaube, Petra Vlhová, selbst wenn sie antreten würde, dass die gleich wieder um Siege mitfährt, das halte ich für nach so langer Pause doch eher für unwahrscheinlich. Also
Ja.
weiß nicht, ob da nicht es vernünftiger wäre zu sagen, man geht hinten raus, sammelt man wieder ein bisschen Wettkampfpraxis und legt dann den vollen Fokus auf die Olympische Saison 25,
Genau, ja.
26, weil da will sie, glaube ich, schon auch in Cortina um die Goldmedaille, die sie ja in Peking schon gewonnen hat. Aber mit vielen slowakischen Fans will sie da, glaube ich, schon. Es werden andere Olympische Spiele, gerade für die Europäer vor allen Dingen. Und ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall großen Bock drauf hat. Und ja, gut, bei Schifrin ist die Sache natürlich anders. Wenn sie zurückkommt, ist sie immer vom Stand aus in der Lage, Rennen zu gewinnen. Aber mei, warten wir es ab an Entertainment und an hochklassigen Leistungen, da so gut die zwei sind, aber da mangelt es jetzt echt nicht. Also allein das, was wir jetzt wieder im Slalom in Kranjska Gora gesehen haben, pff, richtig gut, richtig stark und deswegen, ja, alles gut. Wollen wir kurz über die Schweizerinnen, über die Damen
Sehr
sprechen?
gerne, ja, bitte,
Alle
bitte, ja.
im Rückblick, also gibt es schon ein, zwei interessante Geschichten. Im Slalom 7 Schweizerinnen in den Punkten
Ja.
hat es seit
Wahnsinn.
1993 nicht mehr gegeben. Also ein wirklich historisches Resultat, angeführt von Wendy Holdener, die trotz all der Umstände, über die wir hier auch schon öfter gesprochen haben, so gut hat sie mir ehrlich gesagt fast noch nie gefallen. Wie befreit und wie angriffslustig und wie sicher sie gerade Ski fährt, ist richtig cool. Macht sehr, sehr viel Spaß, sich das anzuschauen. Und sie ist da zusammen mit Kamil Rast, aber klar, Holdener, qua Erfahrung, qua Alter, ist sie die Mannschaftskapitänin in dieser hochveranlagten Slalomtruppe. Und ja, mei, sie wird Zweite, nur von der bekloppten Srinka Ljutic geschlagen, hauchdünn. Kamil Rast Vierte, total stabil. Also, wie sich Kamil Rast da relativ unscheinbar, so wie es halt auch ihre Art ist, in der Weltspitze, wie sie in die Weltspitze kommt und dann einfach sagt, ich bin jetzt in dieser Weltspitze und da bleibe ich jetzt halt auch so. Nicht, dass es diese Ups und Downs, die man ja öfter sehen, nicht nur im Ski-Alpin, sondern in sehr vielen anderen Sportarten auch, dass sie das so mir nichts, dir nichts im Endeffekt so runterbringt. Ja, ist richtig gut. Also das gefällt mir gut und ja, deswegen, da wird es ja auch Achte wieder im Riesenslalom. Also sie hat einfach auch so ein Selbstvertrauen jetzt aufgebaut und spult die Dinge ab. Melanie Meillard, Fünfte, auch extrem konstant, wirklich gut in der Saison. Und Die WM, die steht vor der Tür. Es gibt nur vier Startplätze. Also da ist bei den Damen im Endeffekt sind drei Schweizer Damen sind drei Startplätze ausgebucht. Die kannst mit Holdener Rast, mehr ja, kannst du zumachen und dahinter, ja, geht's jetzt halt los. Da geht das Geschacher los. Ich verteile jetzt schon meinen Felix der Woche, lieber Lukas, an Eliane Christen, denn die ist 25 Jahre alt, hat aber unfassbar viel Verletzungspech gehabt in ihrer Karriere. Also, da sind wir bei einer zweistelligen Zahl an Operationen in so einem
Boah.
Alter. Und sie hat wirklich fast jede Saison verpasst und hat jetzt wirklich endlich mal tolle Resultate. Schon am Semmering mit Platz 15 und in Kranjska Gora ist sie zweimal, sie ist in Semmering und Kranjska Gora zweimal in die Top 15 gefahren. Das waren die ersten Weltcup-Punkte ihrer Karriere. Und auch in der Schweiz existiert sie, unsere Liqui-Moly-WM-Norm.
Ja.
Ja, auch die hat sie jetzt geknackt. Das ist in der Schweiz einmal unter den Top 7 oder zweimal Top 15. Und das hat sie Semmering und Kranjska Gora eben erreicht. Aber auch in der Schweiz ist es so wie in Deutschland. Und in der Schweiz wird es relevant. In Deutschland eher nicht, weil wir einfach nicht so viele Leute haben. Aber es gibt eine begrenzte Anzahl an Plätzen, die man als Nation auch zur Verfügung hat. Jetzt nicht nur Startplätze pro Rennen, die angesprochenen vier, sondern du kannst natürlich auch nicht unendlich
Ach
viele
so meinst du ja. Kader, genau,
Athletinnen,
ja.
genau, du kannst nicht unendlich viele Athletinnen und Athleten mitnehmen. Und ja, gerade das wird in der Schweiz dann schon irgendwann Thema. 24 Plätze hat Swiss Ski insgesamt. Maximal 14 dürfen dabei auf ein Geschlecht verteilt werden. Also ja, da muss man natürlich gut abwägen, weil alleine bei den Herren im Speed-Bereich ist es ja völlig irre, was du da jetzt auch für eine Breite hast an Top-Leuten. Also da sind wir schon wieder im österreichischen Skispringen. Machen wir die Kehren wir zum Anfang zurück. Irgendwann musst du da echt unpopuläre Entscheidungen treffen. Wen stelle ich auf und wen stelle ich denn nicht auf? Und all das sind Themen, die es in Deutschland überhaupt nicht spielt, auch in Österreich eher weniger. Also ich sehe da, glaube ich, auch nicht so eine Problematik. So ein Luxusproblem ist es ja im Falle der Schweiz. Und ja, das wird sicherlich interessant noch be zu beobachten sein, wie sich das entwickelt. Der Vollständigkeit halber, Elena Stoffel 18., Janine Mechler 21., Michelle Gesin 28., erstmals sieben Schweizerinnen im Slalom in den Punkten. Das haben wir seit 1993 nicht mehr gesehen. Ein mannschaftlich absolutes Top-Resultat, angeführt von den drei wirklich starken Top-10-Läuferinnen und sogar Siegkandidatinnen. Ich bin ja gespannt, wann Melanie Meyer es tatsächlich auch aufs nächste Level noch schafft. Das deutet sich jetzt hier nämlich so langsam auch wirklich an. Und dann sind wir, ich gehe schon wieder zur Vierschanzentournee. Platz 1, 2, 3 für Österreich.
Ja.
Warum soll nicht in Saalbach?
Boah, stell dir
Ja,
das
es,
vor.
ja,
Boah.
Luke, ich schließe es nicht
Ja,
aus. Schließ es nicht
ich.
aus.
Zu
Also,
Recht,
ja.
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 Also
Boah, das
klar,
wäre. Hm.
wir haben natürlich große Sympathien für die Schweiz, aber lasst uns da bitte auch noch ein bisschen was. Ja, also
Ja. Wäre nett, ja. Aber diese
wäre sehr nett.
Nettigkeiten,
Ja.
auf die wird man verzichten, ja, genau. Na,
Wahrscheinlich,
herrlich,
wahrscheinlich.
ja. Mein Felix der Woche macht überhaupt keinen Sinn, aber trotzdem geht der an Marco Odermatt und an Lara Gut-Berami, weil die sind Sportlerinnen und Sportler des Jahres in der Schweiz geworden. Über den Felix der Woche werden sie sich aber sicher viel mehr freuen als über diese Auszeichnung.
Und wer ist MVP geworden? Da gibt es eine spezielle
Wirklich?
Auszeichnung in der Schweiz.
Aha. Wer?
Granit Xhaka. Und jetzt ja, unser Metronom zur ersten deutschen Meisterschaft von Bayern 04 Leverkusen hat mich kurz geärgert. Jetzt hat der Odermatt unserem Granit den Sportler des Jahres weggeschnappt, aber
Ah,
er
okay.
ist dann noch MVP geworden und das sind wir
Ist das so ein
alle.
Sonderpreis gewesen, den Sie jetzt nur eigentlich? Ach,
Nein,
das
nein,
wäre
nein, nein, nein.
interessant. Ja, gibt's ja
Nein,
jedes Jahr.
nein, nein,
Okay,
nein, nein. Also
lustig.
ich hab's neulich mal nachgeschaut, da standen in der Liste schon auch andere.
Jetzt mal,
Und
ja.
ja, deswegen finde ich aber eigentlich ganz eine ganz gute Verteilung, weil einen Fußballer zum Sportler des Jahres zu ernennen, gibt es ja eigentlich, ist bei uns auch, müsste ich nachschauen, aber ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil Fußball absolute Mannschaftssport ist. Und du kannst jetzt Granit Xhaka auch beim SCR Alltag spielen lassen, die werden dadurch nicht die Champions League gewinnen. So. Sondern da braucht es halt schon immer das Kollektiv. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz coole Kategorie, um auch Mannschaftssportler des jeweiligen Landes entsprechend zu würdigen. Und ja, Marco Odermatt, ich glaube, es war jetzt der zum vierten Mal Sportler des Jahres in Serie geworden.
Ja, genau. Hat noch niemand geschafft, ja. Der Federer hat zwar 7, aber nie 4-mal in Folge. Ja, also, ja.
Also da,
Ja.
auch da schickt er sich an, neue Rekorde
Ja.
aufzustellen.
Und das in
Und
einem Sommer-Olympia-Jahr, trotzdem beide Titel an
ja.
Skifahrerinnen. Ja, ich meine, die haben beide Gesamtweltcup gewonnen. Naja, eh klar. Also,
Zeigt aber
schlecht.
einmal
Ja.
mehr den Stellenwert, den
Genau,
der
genau.
alpine Skisport in der Schweiz hat.
Ja. MVP des Jahres ist eine coole Kategorie, ja, weil wir hatten diese Diskussion natürlich auch bei uns in der Redaktion bei den österreichischen Wahlen. David Alaba wurde mal Sportler des Jahres, glaube zwei, dreimal, glaube ich. Ist natürlich schon berechtigt, wenn der zu Real Madrid wechselt. Das kommt nicht so oft vor, dass das ein Österreicher schafft. Aber ja, eben, es hat immer so einen Beigeschmack, du bist Sportler des Jahres. Von einem Mannschaftssportler, ja, aber genau, hast du es eh schon ausgesprochen. Coole Kategorie, MVP des Jahres, herrlich. Ja. Na gut, ja, in diesem Sinne, wir haben schon erwähnt, Madonna, heute Abend, also in ein paar Stunden geht schon los und am Wochenende dann, ja, aus Schweizer Sicht natürlich Highlight-Wochenende, jetzt zwei in Folge. Zuerst Adelboden, Riesenslalom am Samstag, Slalom am Sonntag. Und ich schaue mir das in St. Anton an, ja. Ich freue mich schon. Ich freue mich, Lindsay Vonn zu sehen, Sofia Gottscher zu sehen, Lara Gut-Behrami zu sehen. Aber natürlich auch die Conny Hütter wird dort sein, ja. Und schauen wir mal. Ich werde schon ein bisschen Material sammeln für die Ski-WM auch. Bin jetzt schon immer mehr hyped und jetzt kommt wirklich die geilste Zeit des Jahres, finde ich. Dieser Jänner, Schlag auf Schlag und dann ist eh schon bald die Ski-WM da, ja. Tobias, habe ich noch irgendwas vergessen? Willst du noch was loswerden? Dann ist jetzt ein super Zeitpunkt. Okay, passt. Dann freut mich, dass wir wieder podcasten gemeinsam und wir werden uns nächste Woche wieder melden, ja? Bis dahin, alles Gute an alle, danke fürs Zuhören und Servus.